Herzlich willkommen bei Backpacker Trail, dem Podcast von Backpackern für Backpacker und für alle, die es werden wollen. Mein Name ist Julian und ich sitze hier heute mit unserem Co-Founder Stefan und wir sprechen über einen kürzeren Trip von Stefan nach China. Aber erstmal lasse ich Stefan ein paar Worte über sich selber sagen.
Ja, hi Julian, danke für die Einladung. Du hast ja praktisch schon fast alles vorweggenommen. Ich bin der Co-Founder von Backpacker Trail und bin dementsprechend auch schon relativ viel in der Weltgeschichte umhergereist und teile heute mal so ein paar Erlebnisse, die ich in China hatte, im Spezielleren in Peking oder wie die Chinesen sagen Beijing, weil mir da der ein oder andere Fail passiert ist und ich denke, das ist ganz amüsant, was man sich da als Zuhörer rausziehen kann.
Ja, ich freue mich auch schon. Stefan hat eben schon so ein, zwei kleinere Stories gedroppt in der Vorbesprechung. Die rollen wir natürlich wieder auf, aber ich glaube, da kommen gute Sachen heute. Aber vielleicht kurz vorab, haben wir jetzt die letzten Male gar nicht so konsequent gemacht, fand ich aber ein sehr cooles Konzept auf der Instagram-Seite von Backpacker Trail, wo man auch so eine Zeit lang die Teammitglieder vorgestellt wurden, für die Zuhörer vielleicht auch, hier als kleine Eigenwerbung. Hast du im Kopf, wie viele Länder du bereist hast?
Das müssten, also die genaue Zahl tatsächlich nicht, aber müssten um die 30 sein.
Ah ja, okay, cool. Ja, bei mir auch. Ich habe nämlich gestern nachgezählt, deswegen komme ich jetzt drauf, weil, cool. Weil ich auch mal wissen wollte. Ich bin auf 28 gekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe. Fabio ist ja da meilenweit weg.
Mit da knapp 60. Noch aufzuholen auf jeden Fall.
Genau, ja, ist immer sehr motivierend. Ja, und dann sprechen wir aber heute über ein Land, in dem ich auch noch nicht war, beziehungsweise ich war in einem Flughafen, aber was ich da gesehen habe, war auch sehr, sehr unspezifisch, nämlich über China. Und ich glaube, China ist ein sehr, sehr spannendes Land. Ich finde China auch persönlich unglaublich reizvoll, besonders so die entlegeneren Regionen. Ich glaube, da ist einfach noch unglaublich viel zu sehen, was man wirklich noch nie auch irgendwo auf Stock-Images gesehen hat oder so. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Und das ist ja auch, ja, gerade das Outback von China ist natürlich heute nicht so das Thema. Sondern wir steigen dann da ein, was du eben schon angedeutet hast, nämlich in Beijing. Gib uns vielleicht so für den Einstieg mal so die Eckdaten von deiner Reise.
Mhm. Genau, also das war im Jahr 2016 im Frühjahr, als ich da gereist bin. Und die Idee dahinter war einfach, ich hatte da gerade Semesterferien und wie du weißt, war ich ja sehr viel unterwegs im Sprachenlernen-Bereich. Also habe mir da verschiedene Sprachen reingezogen, unter anderem eben auch Mandarin. Und dann dachte ich, hey, wäre doch geil, das Ganze mal in der Praxis zu testen und mal ins Field zu gehen sozusagen. Und habe mir dann eine gewisse Asienreise geplant, in der ich dann einige Großstädte verbunden habe, sowohl als auch mehr so exotische Naturspots. Und ja, diese Reise habe ich mir dann zurechtgelegt und bin da gestartet in Beijing. Und das waren dann so 5 bis 6 Tage, die ich in Beijing war. Der eigentliche Plan war es dann anschließend noch nach Shanghai zu gehen, was ihr später hören werdet, dann aber nicht mehr geklappt hat. Da will ich jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Und im Anschluss daran bin ich dann nach Hongkong und bin dann praktisch einmal quer durch Asien, um da so den ersten Überblick über Asien zu bekommen. Weil wie du schon sagst, China ist natürlich super, super groß. Und da kann man natürlich Monate verbringen. Da ich da aber noch keine Berührungspunkte hatte, dachte ich, start mal so mit dem Offensichtlichen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Ansatzpunkt. Wahrscheinlich auch besonders vor dem Hintergrund, dass du ja eben dein Mandarin da verbessern wolltest. Setz mal vielleicht mal direkt da an, wie gut war dein Mandarin, als du hingekommen bist? Und hat dieses Ziel von dir, da ein bisschen praktische Erfahrung zu sammeln, hat das so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich sag's mal so, weniger gut als gedacht. Das heißt, das Problem ist, also ich war da so auf einem B1-Plus-Niveau zu diesem Zeitpunkt. Also das bedeutet, ja, für diejenigen, die jetzt nicht so in diesem Sprachenlernen drin sind, dass man schon konversationsfähig ist, definitiv, und auch relativ viel versteht. Aber im Chinesischen ist es ja so, dass die Schriftzeichen keinen Rückschluss darüber geben, wie etwas ausgesprochen wird. Das bedeutet, man hat erstmal so den doppelten Lernaufwand und dementsprechend, und dann hat man nochmal das traditionelle Chinesisch und das Simplified, auch nochmal unterschiedliche Schreibweisen. Und dementsprechend so, ich war da konversationsfähig, aber hatte beim Lesen ab und zu dann schon noch Probleme. Und in Beijing ist es so, dass die einen sehr, sehr starken Akzent haben. Und da habe ich dann in der Praxis gemerkt, okay, das begann praktisch direkt, als ich an den Flughafen gekommen bin und ins Taxi gestiegen bin, dass der Taxifahrer, was der mir so erzählt hat, habe ich jetzt nicht alles verstanden, ja. Und genau, so war dann auch der Start praktisch, dass mir da relativ schnell bewusst geworden ist, okay, du musst dich jetzt erstmal so ein bisschen akklimatisieren an diesen Akzent, der da in Peking gesprochen wird.
Ah, gut, dafür war es wahrscheinlich dann auch ein bisschen wenig Zeit.
Ja, definitiv, ja.
Ja, okay. Aber auf alle Fälle cool, auch so mit dem Plan dahin zu gehen. Das geht wahrscheinlich nicht so vielen so. Und du hast, ja, machen wir vielleicht mal noch ein bisschen Eckdaten. Wie bist du denn untergekommen? Wie bist du angekommen überhaupt? Und wo hast du gelebt? Warst du vorher schon mal in China?
Nee, das war mein erstes Mal in China. Und dementsprechend, haben da dann auch viele Überraschungen auf mich gewartet. Ich war da in einem Hostel untergebracht. Das war in dem Fall in Peking aber ein Einzelzimmer in diesem Hostel drin. Das war relativ nah im Zentrum. Und genau, also ich bin ganz klassisch da mit dem Flug angekommen und habe mich dann ins nächste Taxi gesetzt, um da dann eigentlich zum Hostel zu fahren. Das habe ich dann aber nicht so ganz geschafft, weil erste Überraschung war natürlich so, dass erstmal die Maps, die da zur Verfügung standen, nicht das Alphabet genutzt haben, wie wir das kennen, sondern nur die chinesischen Schriftzeichen. Und das Hostel oder die Angaben vom Hostel, die hatte ich eben nur in unseren Buchstaben und nicht in den Schriftzeichen. Das heißt, da hat direkt mal der erste Struggle begonnen, dass ich im Zentrum war und mich dann erstmal so ein bisschen annähern musste und da ja bestimmt eine Stunde gebraucht habe. Was amüsant war, weil es hatte irgendwie so minus 10 Grad, war also arschkalt. Und in Peking ist es so, dass man so verschiedene Guards hat, die praktisch dann auf den Straßen stehen, an den Eingängen von U-Bahnen und so weiter, super dick eingekleidet und das alles so ein bisschen bewachen. Und ja, da habe ich mich dann ganz pragmatisch rumgefragt, habe die alle angelabert so, auf die mir da helfen können, und habe dann aber erstmal eine Weile gebraucht, bis ich dann da das Hostel auch gefunden habe.
Das ist ja spannend, das wusste ich auch gar nicht. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber dann frage ich mal nach, wie wird denn diese Übersetzung, wie geht die vonstatten, wenn du dich da orientierst mit den Schriftzeichen und auf unseren Webseiten stehen Buchstaben, sind das einfach komplett voneinander losgekoppelte Worte?
Oder? Ja, also bei uns auf der Website ist es so, dass die schon auch in den chinesischen Schriftzeichen stehen.
Ah ja.
Genau, das heißt, das wird dem Nutzer da schon mal vereinfacht, aber über die Buchungsplattform, die ich das Hostel gefunden hatte, da war das halt leider nicht so und unvollständig. Und das vielleicht direkt mal so als erstes Learning, dass man sich da, bevor man hingeht, auf jeden Fall darüber bewusst sein sollte, hey, die Leute sprechen wirklich kein Englisch. Also man sagt ja noch, Peking ist noch so die western-affinste Stadt zusammen mit Shanghai, aber die Praxis sieht da anders aus. Ja. Zumindest 2016 war das so. Und die Leute haben da überhaupt kein Englisch gekonnt. Das heißt, das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man sich da durchfragen muss. Und eben, dass man diese Hostelnamen auch direkt in den chinesischen Schriftzeichen hat, weil wenn man das dann jemandem auf der Straße zeigt, kann der einem auch zumindest anzeigen, wo sich das befindet. Sonst wird es definitiv schwierig, weil andersrum funktioniert es nicht, wenn man denen den Namen zeigt, die sagen, keine Ahnung mehr.
Ja. Genau. Und die Aussprache ist dann auch nicht dieselbe. Oder sollen quasi diese lateinischen Buchstaben dann suggerieren, wie man das auf Chinesisch aussprechen würde?
Die haben meistens solche, an Englisch-Varianten, sage ich mal, die sich dem annähern. Aber die geben natürlich überhaupt keinen Rückschluss über die Töne.
Ja.
Also im Chinesischen oder Mandarin, sowohl als auch Kantonesisch, aber China ist ja erstmal Mandarin, die meistgenutzte Sprache, da hat man ja verschiedene Töne. Das bedeutet, ein und dasselbe Wort, je nach Ton, kann etwas komplett Unterschiedliches bedeuten. Und das kann man natürlich nicht widerspiegeln in einem Alphabetwort. Ja. Das heißt, da ist man ziemlich lost dann. Ja.
Okay, spannend. Ich wittere da auf alle Fälle schon ein paar Fails, die auch auf solche Art und Weise zustande gekommen sind, oder?
Ja.
Was schießt dir direkt in den Kopf? Was war so das größte oder die spannendste Sache, die passiert ist, weil da Misskommunikation vonstatten ging?
Ja, Misskommunikation, vielleicht mehr im kulturellen Sinne, war tatsächlich Und da vielleicht kurzer Vorlauf. In China ist es sehr, sehr beliebt, dass man Karaoke-Bars hat. Ja, das heißt, es gibt da eben solche, ja, will jetzt nicht sagen Hinterschuppen, wie so kleine, keine Ahnung, bistromäßige ja, Lokale, wo dann im Hinterraum so eine Couch steht mit einem Fernseher. Und da kann man dann praktisch Karaoke machen. Und das ist super beliebt unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und generell, dass man da eben Karaoke macht. Es läuft dann also so ab, du kommst da rein, trinkst ein bisschen Alkohol mit deinen Freunden oder was auch immer, hast da deinen Fernseher, suchst dir dann irgendwelche chinesischen Lieder da aus und singst die halt. Und was mir passiert ist, dass ich spazieren war in Peking. Ich bin immer ein sehr großer Fan davon, die Stadt eben zu Fuß zu erkunden, um so ein Gefühl für die Distanzen zu bekommen und generell, was so in unmittelbarer Nähe liegt. Und war da in einem Park. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja der übelste White Boy, ja, also habe sehr, 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 sehr hohen Hautton und dementsprechend fällt man da natürlich auch extrem stark auf. Vor allem, weil zu dieser Jahreszeit habe ich tatsächlich vielleicht ein oder zwei Weiße nur gesehen und das war dann, fällt mir gerade ein, witzigerweise auch so, wir haben uns da, es war ein amerikanisches Mädchen auf der Straße gesehen von entfernter Distanz. Und weil wir die einzigen Nicht-Chinesen waren, haben wir uns direkt gespottet, gelacht und erstmal angelabert, so, hey, was machst du? Und so die ein oder anderen Tipps ausgetauscht. Das war ganz witzig. Aber jedenfalls bin ich da halt optisch extrem rausgestochen. Und dann war ich in diesem Park und dann haben mich da zwei Mädels angequatscht, die halt so gefragt haben, was ich mache und so weiter. Und die haben mich dann zum Karaoke eingeladen. Und das ist erstmal so kulturell gesehen halt nichts Untypisches. Wie gesagt, weil dieses Karaoke halt super verbreitet ist. Und dann haben die mich da mitgeschleppt in irgend so eine Karaoke-Bar und ich ja, bin da immer generell offen und denke mir so, okay, machst du mal mit, probierst du mal aus, guckst, wo das hinführt. Und dann war das so mehr oder weniger so ein Hinterschuppen. Das Karaoke war auch ganz, ganz witzig an sich. Wir haben dann verschiedene Lieder gesungen, getrunken und so weiter. Und am Ende kam dann die Überraschung, und das war sowas Kulturelles, wo ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass für die von Anfang an klar war, auch wenn die mich einladen, dass ich nachher komplett die Rechnung bezahle. Jo, und ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Betrag, aber war dann schon relativ hoch. Und dann bestand von jedem der Anwesenden diese Erwartungshaltung, sowohl von diesen beiden Mädels als auch von dem Inhaber, so, ja, du kommst jetzt nicht mehr raus, bis du praktisch deine Rechnung begleichst. Und ist ja auch überhaupt kein Problem, weil wir nehmen auch Kreditkarte. Ja, und dann habe ich dann natürlich erstmal so gesagt, okay, ja, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dachte, ihr ladet mich da ein und so, bin jetzt schon etwas überrascht, ja. Und die haben dann aber auch alle auf ganz erstaunt getan, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war das jetzt auch einfach ein Scam, weil die sich gedacht haben, ja, der White Boy hier, den
Wollte ich
nutzen
gerade
wir mal aus,
fragen.
genau, um da Getränke zu nutzen. Und vermutlich war es auch tatsächlich das dann so.
Ja.
Und da bin ich halt direkt einfach mal, ja, ohne mir was Böses zu denken, weltoffen da in den sozusagen ersten Scam reingelaufen und durfte dann erstmal, keine Ahnung, irgendwie, was war das dann, 100 Euro oder so
Echt?
an so Dings
Okay, dann hat man eine
bezahlen.
Größenordnung.
Ja, genau. Also bin da nicht arm geworden, ja,
Ja.
aber war schon so, dass man sich denkt, Alter, so.
Ja.
Also hätte man sich auch sparen können. Und ja, und während dem ganzen Dings war da halt null ersichtlich, dass das so ablaufen wird. Und das war dann erstmal so die erste Note, die ich mir da in den Zusammenhang gemacht habe.
Das ist aber lustig, dass du es sagst, weil die Erfahrung, die ich gehört habe bisher aus Peking oder aus Beijing, sind ein bisschen anders. Aber das hängt wahrscheinlich auch immer natürlich mit der Dauer auch ab, die man da hat und an welche
Ja.
Leute man gerät. Aber ein guter Kumpel von mir aus der Heimat hat ja Au-pair gemacht für ein Jahr. Und der war viel in Clubs unterwegs und musste gar nicht bezahlen, weil es auch so eine gute Werbung für die chinesischen Clubs ist, wenn man von außen quasi sieht, da sind jetzt so Westerner drin.
Ja.
Und der war dann einfach viel umsonst feiern, war mit Sicherheit auch kein sonderlich gesunder Lifestyle, aber der ist da halt komplett immer ohne Rechnung rausgegangen.
Ja, das ist ein
Ist die andere
interessanter
Seite der
Punkt.
Medaille.
Ich habe einen Kollegen, der hat ein Jahr lang in China gewohnt und der hat auch davon erzählt, dass es dauerhaft bei ihnen so war, dass die Club-Promoter halt ganz pragmatisch da rangehen und sagen, hey, wir holen uns irgendwie einen White Boy, der steht dann vor dem Club, holt die Leute in den Club rein, macht da Werbung dafür oder geht einfach nur feiern, weil das mega die Attraction ist nachher und super viele Frauen anzieht, generell super viele Leute. Und ja, und der sich da auch so durchgefressen hat praktisch, dadurch das komplette Nachtleben und der immer eingeladen wurde. Das ist auf jeden Fall auch so eine Job-Opportunity, sage ich mal, die man dann definitiv hat, vor allem in Shanghai anscheinend. Und also in Beijing habe ich das jetzt selber nicht so wahrgenommen, aber in Shanghai und so ein paar Provinzen, wo die Leute dann auch so noch nie irgendwie einen Foreigner gesehen haben, dass da das ja häufig praktiziert wird so.
Ja, ist lustig. Das hängt wahrscheinlich wirklich mit der Dauer zusammen, die man da ist. Wenn man dann an die Leute gerät, dann ist das eine Job-Opportunity. Vorher ist man natürlich auch so ein bisschen der naive Tourist, wie man das überall ist.
Yeah, yeah.
Da muss man mit der gesunden Vorsicht rangehen, wie immer.
Klar.
Jetzt sind wir voll ins Geschehen gesprungen direkt. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück und du führst uns chronologisch weiter. Also du bist im Hostel dann ja irgendwann angekommen, hoffentlich. Mhm. Was waren dann deine nächsten Schritte? Du hast schon gesagt, du bist Fan davon, zu Fuß die Stadt zu erkunden. Mhm. Hast du das gemacht? Ist dir da direkt irgendwas ganz Besonderes ins Auge gestoßen? Irgendwas, was dich an Peking nach wie vor fasziniert?
Ja, also der erste Fail, als ich angekommen bin, war zeitlich vorher, war sogar noch, dass ich vergessen hatte oder nicht dran gedacht hatte, dass ja China eine große Firewall hat. Was bedeutet, dass man erstmal gar nicht in Facebook rein kann, nicht in Google und so weiter. Und dann hatte ich verrafft, dass ich gar nicht kommunizieren kann erstmal, ja, und mich gar nicht zurechtfinden kann. Und das war natürlich dann insofern blöd, weil, also bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, die wollen dann schon immer gerne wissen, wo ich gerade bin, ob ich angekommen bin, ob alles geklappt hat und so. Und wenn man dann feststellt, ja, shit, ganz verrafft, ich kann jetzt ja gar nicht kommunizieren. Das ist schon mal was sehr gut ist, wenn man sich darüber vorher informiert und einem das dann nicht, wenn man da ist, erst passiert. Ein Workaround dann ist natürlich ein VPN. Ja, das funktioniert dann. Oder man muss dann halt auf irgendwelche lokalen Nachrichtendienste zurückgreifen. Es gibt einige E-Mail-Dienste, wobei ich jetzt auch überlegen müsste, welche das waren, wo man dann über Umwege doch nutzen kann. Aber so das ganze typische Google, WhatsApp, Facebook ist halt erstmal gesperrt, sodass man da auf jeden Fall vorher sich darüber im Klaren sein sollte. Genau, wie bin ich dann vorgegangen? Also ich bin dann tatsächlich direkt danach raus, habe praktisch mal die City erkundet. Und so das Erste, was ich mache, ist immer, dass ich erstmal schaue, okay, was sind so die lokalen Läden, also an Supermärkten und so weiter, weil klar, das ist natürlich essentiell, dass du direkt weißt, okay, wo bekomme ich dann abends noch was zu essen, wo kann ich was einkaufen. Und habe da mal so die verschiedenen Restaurants abgeklappert, was auch sehr spannend ist, weil natürlich so dieses deutsche Essen, was wir zum Beispiel hier haben, was chinesisch sein soll, natürlich extrem wenig damit zu tun hat, wieso das chinesische Essen in China ist. Und man zum Beispiel, wenn man nicht mit Stäbchen essen will, dann erstmal natürlich auf ganz fragende, verwunderte Gesichter stößt und die zum Teil gar keine Gabeln dann haben.
Ja.
Und man sich dieses Stäbchenessen dann auch erstmal antrainieren muss. Und dann hatte ich mal so eine gewisse Route, hatte so eine Einschätzung, okay, wo bin ich, was ist so in unmittelbarer Nähe. Bin dann mal so die Shopping Mall abgelaufen und dann bin ich anschließend direkt in einen größeren Park, der da direkt zentral war. Das ist ganz schön an Peking. Das ist wohl noch von dem Mao Zedong, dem ehemaligen Präsidenten da und dieser Ära, die halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf China kulturell hatte und der Kommunismus zurückzuführen, dass die eine sehr große Parkkultur hatten. Bedeutet, es gibt da echt wunderschöne Parks, wo man auch kostenlos rein kann, die dann auch immer bewacht werden. Witzigerweise muss jeder praktisch, man fühlt sich, als würde man irgendwie in ein Parlament reingehen oder keine Ahnung, in Gericht, weil man erstmal komplett durchgecheckt wird, ob man irgendwas bei sich trägt und so. Also ganz hardcore. Und genau, und dann bin ich da in den Park rein. Wunderschöne Parks, die dann auch häufig solche Tempelanlagen in sich haben. Bedeutet, klar, weil der Buddhismus natürlich religiös ein sehr, sehr großes Thema dort ist in China, hat man dann immer wieder Mönche, die man dann sozusagen live bei der Zeremonie beobachten kann. Sehr, sehr spannend, diese Einblicke. Und ja, und dann habe ich mir da praktisch erstmal so ein Bild von diesen Dingen gemacht und bin dann abends auch relativ zeitnah schlafen gegangen, weil das dann doch relativ intens war schon von dem ersten Tag. Genau.
Cool, das klingt ja wirklich so, als müsste man nur den Fuß vor die Tür setzen und man läuft da in Dinge rein, die
Ja,
interessant sind. Sehr
definitiv.
cool. Ja. Hat sich das auch über die nächsten Tage bestätigt? Hast du dann irgendwelche Events vielleicht noch unternommen, bewusst oder einfach weiter treiben gelassen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich häufig die meiste Zeit damit verbringe, sozusagen in die Dinge reinzustolpern, weil ich sowas immer so als, ja, die beste Perspektive finde, sage ich mal, ein Land zu erleben. Sowas dann gar nicht zu krass diese verschiedenen Events durchzuplanen, sondern so vielleicht verschiedene Dinge auf dem Schirm zu haben, die man machen will, aber das Ganze nicht zu stark durchzuplanen. Ich wollte mir natürlich die chinesische Mauer anschauen, habe da dann aber das verrafft, weil ich das eigentlich auf den letzten Tag legen wollte und dann ist mir da nicht mehr genug Zeit geblieben. Genau, ansonsten genau habe ich mir vor allem eben dann verschiedene solcher Zeremonien von diesen Mönchen angeschaut, weil ich das super spannend fand. Und verschiedene Paläste, weil es da natürlich auch sehr, sehr viele solcher, ja, richtig pompösen Paläste in Peking gibt und die da wirklich so halt auch politisch sehr viel Geld reingesteckt haben in die Erhaltung von diesen Anlagen und habe da mal so einen, ja, Betvorgang, wenn man das dann so sagen kann, mal mitgemacht. Also da sehr, sehr viele kulturelle Einflüsse nachher auf mich einrieseln lassen. Genau.
Das klingt nach einem sehr spannenden Fokus. Ich glaube, das ist, wenn man, also man muss sich wahrscheinlich auch entscheiden, so mit der Linie dann die Stadt zu betrachten, aber finde ich sehr cool. Irgendwelche Personal Learnings, die du da mitgenommen hast?
Ja, also sicherlich mit der Vorbereitung. Ich habe ja dann, können wir gleich noch drauf hingehen, am Ende nochmal einen richtigen Fail gehabt. Weil wenn man solche ganz exotischen Länder hat, ist mir schon aufgefallen, es ist schon gut, wenn man sich über gewisse Rahmenbedingungen vorher im Klaren ist. Weil, also ich bin persönlich schon jemand, der dann sagt, ich mache dann einfach mal beim Reisen. Und das funktioniert dann auch immer gut, aber bei manchen Ländern merkst du dann schon, okay, es ist gut, wenn du da gewisse Dinge vorher auf dem Schirm hast, weil sonst, wenn die halt schief gehen, ja, wie jetzt zum Beispiel ist mit dem gar kein Kontakt mehr. Solche Dinge, das ist natürlich dann eher blöd. Und ja, und dass diese Offenheit, die man hat, vielleicht auch nicht immer positiv ist, wie man dann in meinem Fall gesehen hat, dass man manchmal schon eher aufpassen muss. Leider ist es ja manchmal so, dass man eben als Foreigner dann eben klar die Aufmerksamkeit auf sich zieht und nicht jeder eine gute Intention hat. Und ich denke, dieses Verständnis der Menschenkenntnis, das man da entwickelt, das hat man natürlich auch nicht direkt, sondern da braucht man erstmal einen gewissen Erfahrungsschatz, bis man da besser drin wird und eine bessere Einschätzung dafür bekommt, okay, mit welcher Intention quatschen mich die Leute an? Sind die einfach offen? Wollen die einfach mit mir abhängen? Oder haben die vielleicht gewisse Hintergedanken, irgendein Ziel, was die damit verfolgen? Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch was ich für mich da als Learning rausgezogen habe, was man definitiv ja, hinterfragen sollte und da schon Acht drauf geben, dass man da nicht in Dinge reinrutscht, wo man sagt, okay, das war jetzt sehr unglücklich.
Ja, das ist natürlich eine allgemeine Sache auch in allen Ländern. Und was sehr schwierig ist, glaube ich, auch, wo man sich einen gewissen Erfahrungsschatz einfach anerleben muss, bevor man das versteht. Und was ich einen sehr spannenden Aspekt finde, ist, dass das ja in jedem Land wieder ein bisschen anders ist. Also selbst wenn man sich hier in Europa selbstbewusst durch die Straßen bewegt und weiß, wann man jetzt vielleicht lieber nicht bei einem Hütchenspiel mitmachen sollte, sage ich, sollte man wahrscheinlich sowieso nie, aber sowas in der Art, wo man sich aufhalten sollte und wo nicht. Diese Intuition hat man ja nicht, wenn man jetzt in eine Stadt wie Peking reinläuft. Von daher, klar, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich würde dann vorschlagen, wir gehen weiter in deiner Reise und ich weiß ja schon, dass du dich dann auch wegbewegt hast, wieder aus der Stadt. Erzähl uns mal davon.
Richtig, ja. Da ist mir eigentlich so der größte Fail passiert. Der hat sich sozusagen ein Fail an den nächsten angeschlossen. Und zwar war das so, dass mein Flug relativ früh morgens ging. Ja, also der Flug, der war angesetzt nach nach Shanghai. Und die Idee war dann, okay, der Flug geht morgens, ja, bin da um 4 Uhr morgens dann aus dem Hostel raus und war natürlich noch dunkel und wie gesagt schweinekalt, ja, also minus 10 ja. Grad oder noch kälter, morgens natürlich sowieso noch extremer. Das heißt, ja, war mir ein Anliegen, relativ schnell in das Taxi zu gehen und zum Flughafen zu fahren. So, dann war es so, dass mir dann aufgefallen ist, gerade als ich in das Taxi einsteigen wollte, dass ich nicht genug Bargeld bei mir hatte. Okay, erstmal kein Problem, hab ja eine Kreditkarte, aber das Taxi hat dann auch keine Kreditkarte genommen. Gut, dann überlegt man sich natürlich im nächsten Schritt, alles klar, dann muss ich jetzt halt unter Zeitdruck die nächsten 15 Minuten, hat natürlich immer einen gewissen Puffer eingeplant, klar, muss ich jetzt noch einen Bankautomaten finden, der dann auch relativ nah war. Aber das erste Ding ist natürlich schon mal 4 Uhr morgens, super kalt, man ist da irgendwie in der Großstadt. Ja, Sicherheitsthema, so ist man schon eher so, keine Ahnung, ja. War dann okay. Ich komme aber zu dem Bankautomaten und wie sollte es anders sein, der war natürlich nur auf Chinesisch und nur in traditionellem Chinesisch. So, ich hatte aber vorrangig Simplified Chinesisch gelernt, weil das halt einfacher ist, in Taiwan gesprochen wird und so halt mein Language Approach war. Und dieser Automat hat sich dann auch nicht auf Englisch umstellen lassen. Und ich hatte halt dieses Ding so, shit, ja, ich muss jetzt das Taxi nehmen, mein Flug geht, sonst, ja, wird richtig teuer. Es ist 4 Uhr morgens und dieser fucking Automat ist jetzt nur in traditionellem Chinesisch und ich krieg's gerade nicht gebacken, das alles zu entziffern, wo man einfach das Geld abhebt.
Ja.
Boah, und der Blutdruck war dann schon, also, ja, also ungesund hoch. Und dann habe ich da, ja, bestimmt 7, 8 Minuten rumgemacht und gefailt, es nicht hinbekommen. Und dann ganz am Ende, aber das war dann mehr so ein bisschen Zufall, mir das halt so ein bisschen zusammengestupfelt von der Bedeutung. Und hat dann noch irgendwie geklappt, ja. Aber das war schon mal so, wo ich mir dachte, Alter, ja, wenn du genau weißt, dass dein Flug morgens ist, dann schau doch, dass du genug Bargeld bei dir hast. Und vor allem check doch vorher mal so, ob die Automaten auch in Englisch gehen oder nicht, ja, oder was da so Stand der Dinge ist. Gut, bin ich in das Taxi eingestiegen, fahr zum Flughafen und dann bin ich da erstmal den nächsten, ja, weiß nicht, ob man das Scam sagen kann, aber mehr oder weniger unterlaufen. Vielleicht kennst du das, dass es an einigen Flughäfen der Welt so ist, dass man praktisch den Koffer umwickeln kann mit so einer, ja, Plastiktüte.
Ja, wie so Frischhaltefolie.
Ja, ne? Genau, mit Frischhaltefolie, richtig. Sinn und Zweck dahinter soll ja irgendwie sein, dass der, wenn der rumgeworfen wird von dem Flughafenpersonal, nachher nicht geschädigt wird. Und das wurde aber so dargestellt, als wäre das absolute Pflicht, dass man das macht. Und das haben die sich halt auch nochmal richtig gut bezahlen lassen. Habe ich da einfach 50 Euro für so eine scheiß Frischhaltefolie hingelegt, weil halt so diese ganze, ja, Aufnahme da, also Bestandsaufnahme wirklich so war, dass da komplett diese Signalwirkung gezeigt wurde, du musst das irgendwie machen, andernfalls schicken wir deinen Koffer nicht dahin. Gut, habe ich das auch noch mitgenommen und war dann gerade an der Dings für den Check-in. Und dann stellt sich einfach raus, dass ich nicht weiterfliegen kann. Warum? Weil die Situation die war, dass man in China, und jetzt muss ich aufpassen, ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, mit diesem Visa, mit dem Touristenvisa, das man da bekommen hat. Inzwischen haben die aber die Regelung da nochmal sogar verschärft. Ich glaube, inzwischen braucht man sogar eben Gesichtserkennung, dass man nur entweder in einer Stadt bleiben kann mit diesem Touristenvisa oder nur für einen gewissen Zeitraum. Aber sobald man praktisch aus der Stadt rausgeht und in die nächste Stadt fliegt oder außerhalb von China einen Zwischenstopp hat, weil diese Flugroute so ist, also weil es ein Gabelflug ist, dann ja, funktioniert das nicht mehr. Und da habe ich mich halt vorher, wie könnte es anders sein, nicht drüber informiert. Und dann war das einfach so, dass ich dann am Flughafen war, wie gesagt, am Check-in. Und gerade als ich dann einchecken wollte, mir einer von denen gesagt hat, ja, nee, geht nicht, weil wenn du jetzt einmal rausgehst, dieses Visa ist nur gültig eben für diese eine Stadt oder für diesen Zeitraum. So, und dann war ich da, ja, und die haben erstmal gesagt, ja, du kannst jetzt hier auch nicht, kannst jetzt hier auch nicht weg, weil die Dauer vom Visa ist dann praktisch abgelaufen. Und du musst jetzt hier praktisch im Flughafen bleiben, ja. Und die einzige Option, wie du das jetzt verhindern kannst, ist, dass du direkt einen neuen Flug buchst, der dann rausgeht, beispielsweise Hongkong, ja, weil Hongkong eine Sonderverwaltungszone ist, die insofern nicht mehr zu China gehört. Und dann wurde ich da von dieser Security-Chefin irgendwie durch den ganzen Flughafen geschleppt, wusste auch erstmal so gar nicht, was abgeht, ja, was ich jetzt machen muss. Bin mir da vorgekommen wie der letzte Depp irgendwie, ja. Und dann haben wir da mit allen möglichen Leuten gequatscht und der hat gemeint, okay, ja, also die einzige Lösung ist jetzt, dass du dir da ein neues Ticket holst und zwar mit Direktflug nach Hongkong. Shanghai ist damit dann sowieso ins Wasser gefallen und das musst du auch jetzt buchen, ja, weil du musst jetzt den nächsten Flug dann nehmen und eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Aber war kein Problem, weil ich konnte dann mit Kreditkarte bezahlen. Und klar, war dann natürlich relativ teuer. Kann sogar sein, dass zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht, das Konto von mir nicht mehr richtig gedeckt war.
Ja.
Und ich da dann den Überzugsrahmen irgendwie in Anspruch nehmen musste.
Es scheint ja zumindest sehr einfach zu sein, mit Kreditkarte zu bezahlen, jetzt allgemein.
Ja.
Geht genau. Auch in Bars und am Flughäfen.
Ja. Die wissen schon, warum wahrscheinlich, ja. Und dann habe ich da halt nochmal, ich habe die Tage nochmal geguckt. Ich glaube, das Ticket war dann irgendwie 340 Euro oder so, wo man sich auch denkt, oh,
ja.
So kann man sich eigentlich sparen. Vor allem, wenn man eh auf dem Budget unterwegs ist. Und und dann bin ich, anstatt nach Shanghai, bin ich dann nach Hongkong. Und das war dann mein Abschluss, der dann von einigen Fauxpas gekrönt war, sage ich mal, in Peking.
Ja, aber auf alle Fälle auch sehr lehrreich.
Ja, auf jeden Fall.
Ein Freund von mir sagt immer Fauxpässe.
Fauxpässe.
Der dachte irgendwie sein Leben lang, das wird Fauxpass ausgesprochen. Macht mich immer wieder glücklich. Ja, also da gab es einige Fauxpässe an der Stelle. Aber von denen profitieren ja zum Glück unsere Hörer, denen passiert das dann nicht mehr. Aber so allgemein, war das denn kompliziert, erstmal das Visa zu beantragen für China? Ich glaube, das ist was viele Leute abschreckt. Die Bürokratie wirkt relativ komplex, wenn man sich das online mal anguckt.
Nee, das war in dem Fall relativ einfach, ja. Also ich muss sagen, von den meisten Ländern, die ich jetzt bereist habe, war die USA nur noch das. Und das ist, denke ich, den meisten bewusst, wo ein super hässlicher Prozess ist mit der Visa-Beantragung. Aber in China, das hat geklappt, ja. Relativ einfach.
Ah ja, das ist sehr schön zu hören.
Ja.
Und musstest du für Hongkong dann besondere Vorkehrungen irgendwie nochmal treffen, auf dem Sprung dann?
ich musste halt die Unterkünfte vorbuchen.
Ah ja.
Dann, weil das war halt das Blöde, ich habe natürlich das Hostel in Shanghai auch schon vorgebucht.
Weil das bei Ankunft am Flughafen wahrscheinlich auch überprüft wird, ne?
Genau, richtig. Ja, genau, das ist vielleicht auch ganz wichtig. In den meisten Ländern ist es ja so praktisch, wenn man an die Dings kommt, wo... wie heißt's? Naja, wenn halt das Handgepäck überprüft wird.
Ja, beim Security Check.
Ja, genau, im Security Check-in, dass man ja typischerweise gefragt wird, wo eben die Unterkunft ist. Und in den meisten Ländern ist es schon so, dass die da eine konkrete Adresse hören wollen. Und wenn man da dann, sag ich mal, wenn es daran scheitert, ist natürlich blöd. Unter anderem aus dem Grund, aber eben auch, weil ich gedacht habe, gut, du bist jetzt da in China, und hast schon den ein oder anderen Fail in Peking erlebt, buch dir lieber mal die Unterkunft in Shanghai vor, dass da nichts schief geht und dass du jetzt die ersten zwei Tage dann nicht auf der Straße hockst. Aber klar, fiel dann natürlich ins Wasser. Ein Refund war da leider auch nicht mehr möglich, also habe ich dann nochmal on top gezahlt sozusagen für die dann leere Unterkunft in Shanghai.
Ja. Ah, sehr, sehr ärgerlich alles.
Yeah.
Aber da hast du dein Lehrgeld bezahlt.
Genau.
Und in Hongkong warst du dann aber auch nur ein paar Tage, oder?
Genau,
oder
da war ich 6 Tage war ich auch in Hongkong, genau. Und das war einfach, weil man praktisch mit dem TUI-Visa ohne Vorbeantragung dann einen gewissen Zeitraum eben direkt im Land bleiben kann. Und das war super entspannt. Hongkong ist ja auch eine super internationale Stadt, Wirtschaftszentrum des Asien. Und die sind da natürlich globaler, sage ich mal, auch ausgerichtet. Da ist es auch mit dem Englisch kein Problem. Und das war wesentlich entspannter als in Beijing dann, ja.
Ja, da wir jetzt schon ein bisschen länger reden, als ich erwartet hatte, weil du viele gute Storys zu erzählen hast, würde ich dann auch fast vorschlagen, wir bleiben an der Stelle bei Peking fürs Erste und Hongkong kann man vielleicht auch nochmal gesondert abhandeln. Und dann würde ich mir an der Stelle noch ein paar letzte Worte erbitten. Was hast du noch auf dem Gewissen? Was würdest du auf alle Fälle gerne loswerden, noch für Leute, die sich auch besonders jetzt für Peking interessieren?
Ja, yeah. Gut, also ich denke mal so die wichtigsten Learnings, die mir da passiert sind, ich glaube, die sind rübergekommen. Man sollte sich halt definitiv vorher mal mit der chinesischen Sprache beschäftigen. Man sollte sich auf jeden Fall ein paar kulturelle Gegebenheiten vorher anschauen, um da nicht in zu viele Fettnäpfchen reinzutreten. Und man sollte sich vorher auch ganz klar überlegen, mit welchem Ziel man dahin geht, weil davon sehr stark abhängig ist, wo genau in China man am besten aufgehoben ist. Also China ist ja enorm riesig und es gibt da einfach so viele verschiedene Spots zu sehen. Ich persönlich finde es immer sinnvoll, wenn man noch gar keine Berührungspunkte mit der chinesischen Kultur hatte, zunächst mal mit diesen noch am meisten affinen Städten zu starten. Das ist also einmal Shanghai und einmal Peking. Und das so mal als Basis zu nehmen und dann im Anschluss kann man sich überlegen, ob man noch mehr in diese verschiedenen Provinzen reingehen will, die dann vielleicht noch mal tiefer in diese kulturellen Individualitäten hineingehen. Aber das ist, denke ich, als Start ganz sinnvoll. Tja.
Sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also ich würde auch gerne noch eine Sache herausstellen, die mir hier besonders aufgefallen ist, die ich besonders lehrreich finde. Man spürt, Stefan ist ein erfahrener Backpacker und hat eine klare Linie in seinen Reisen. Und das wurde hier, glaube ich, besonders schön klar, wie lohnenswert es sein kann, sich genau zu überlegen, wieso man wohin geht und was man da sehen möchte. Also wir hatten hier jetzt so als zwei große Themen dann quasi diese Religionskultur und die Sprache. Ja, und wenn man vorher weiß, das interessiert mich und da nehme ich auch die Hinweise dann auf, die mir im Alltag begegnen, gehe dem nach, dann kommt man, glaube ich, auch gut tief in Themen rein, die einen interessieren in sehr kurzer Zeit. Sehr beeindruckende Schilderung, wie du das angegangen bist, hat mir gut gefallen.
Dankeschön.
Also, das sind, glaube ich, auch schöne Abschlussworte von mir, dann sage ich Tschüss für diese Woche.
Tschüss.